Soll ich direkt begrüßen, Kevin? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wir sind im Stadion in Madrid. Willst du durchstarten?
Ja, natürlich.
Ja, gut, dann machen wir das doch. Also erstmal hallo und herzlich willkommen zum Reise-Vodcast der Ruhrnachrichten zum Spiel von Borussia Dortmund bei Atletico Madrid. Und wir starten gleich mit dem Training. Eben waren wir schon bei der Pressekonferenz mit Edin Terzic und Felix Metscher. Aber erstmal muss ich natürlich fragen, wir haben ja offiziell bei so einem Podcast jetzt kein Vorgeplänkel, ist ja klar. Anreise, lief gut?
Lief hervorragend. Wir sind ja über Borussia Dortmund dann eingestiegen in diese Reise und konnten demnach von Dortmund aus fliegen, für mich sehr angenehm. Hatte also keinen weiten Weg zum Flughafen und dann ging es mit einer Chartermaschine hier nach Madrid. Ganz angenehm, Bustransfer rüber zum Hotel, dann gab es noch die normale redaktionelle Konferenz, die wir dann nachmittags führen. Also müssen auch noch ein bisschen arbeiten nebenbei und jetzt sind wir hier.
Aber nur ein bisschen nebenbei, ne? Weil das, ganz ehrlich, Kevin, ne? Das hat mit Arbeit nicht viel zu tun. Das finde ich überragend. Ist ein sehr geiles Stadion.
Ist sehr geil. Ich habe von außen gesagt, gefällt mir nicht so wirklich. Hat viel mit Betonbau zu tun. Also farblich ist das hier nicht besonders abgesetzt. Aber hier drin ist schon gewaltig und richtig, richtig schön.
Wundert euch nicht. Es wird zwischendurch wahrscheinlich einen Teil geben, in diesem Vodcast zumindest, wo ihr uns nicht seht, ja, aus rechtlichen Gründen. Aber da gucken wir mal, wie wir da eine Lösung finden. Wir werden euch nach dem Training vielleicht noch mal eine Kleinigkeit liefern. Wir werden euch dann natürlich morgen von der Stadt irgendwie ein bisschen was liefern, weil da unfassbar viel los sein wird. Oh, ja, da ist auch ein bisschen was los. Die Kollegen bereiten sich schon vor. Aber ich möchte natürlich von dir auch einen ersten Eindruck haben jetzt von dieser Pressekonferenz. Wie hast du Edin Terzic und auch Felix Metscher wahrgenommen? Metscher, muss man ja sagen, ist wirklich sehr in sich gekehrt, sehr ruhig. Der antwortet auch deutlich ruhiger, als das beispielsweise Edin Terzic tut.
Ja, bei Felix Metscher hat es ja auch einen Hintergrund. Er ist englischsprachig aufgewachsen, viele Jahre dann auch drüben in England gespielt, dementsprechend auch mit der Sprache sehr vertraut. Bei Deutsch tut er sich ein bisschen schwerer, das muss man ihm zugutehalten, dass er es dann trotzdem immer versucht. Aber man merkt natürlich, dass er nachher dem einen oder anderen Wort dann auch sucht. Aber ich fand, dass beide und vor allem Edin Terzic einen sehr entschlossenen Eindruck gemacht haben. Gerade bei Terzic war ich beeindruckt davon, dass er natürlich herausgearbeitet hat, was für Stärken Atletico ihr morgen dann auf den Platz bringen kann, aber auch, wie sie eben dagegen halten können. Und da hat er gute Argumente gefunden, wie ich finde. Allen ist klar, dass das hier unfassbar intensiv wird morgen. Natürlich aufgrund dieses Stadions, wir haben es schon angesprochen, extrem gewaltig. Ich freue mich sehr darauf, wenn es dann auch morgen gefüllt ist. Ein extrem emotionaler Trainer und eine Mannschaft, die natürlich unfassbar ekelhaft sein kann. Und das wird ein heißer Tanz. Dessen sind sie sich bewusst bei Borussia Dortmund und haben da auch viel mental gearbeitet. Also da kommt ja auch viel auf Fußballer dazu, mit so einer Drucksituation auch umzugehen, neben den ganzen sportlichen Sachen, die dann natürlich ganz standardmäßig dabei sind. Und deswegen wird das eine ganz schön heiße Kiste.
Vielleicht können wir da noch mal kurz den Bogen zurückspannen zum Spiel gegen den VfB Stuttgart, weil die waren auch eklig. Also die lagen so oft auf dem Boden. Wir haben natürlich jetzt nicht die Gelegenheit, ganz ausführlich über diese Partie zu sprechen, aber vielleicht ist das ein Vergleich wert. Ja? Also weil ich denke zumindest, dass das so ein Ding ist, ja, also ganz ehrlich, so oft wie die auf dem Boden lagen, das hatte schon, ich will nicht sagen spanische Verhältnisse, aber ich habe mich sehr erinnert gefühlt an ein Spiel damals. Ich meine, es wäre so 2-10 gewesen gegen den FC Sevilla, was 2-2 ausgegangen ist in Sevilla. Das war lächerlich. Ich weiß aber auch, so wie Diego Simeone tickt, würde mich nicht wundern, wenn das morgen auch passiert.
Am Ende ein legitimes Mittel, sagen wir es mal so. Ne? Sie haben es natürlich auf die Spitze getrieben, keine Frage. Würde aber gerne noch mal den Bogen spannen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wir waren mental extrem stark. Weil wenn du bei so einem Geburtstag mit diesem ganzen Tamtam, was vorher ja auf den Tribünen stattgefunden hat und auch rund um das Stadion, es war natürlich ein besonderer Tag, eine besondere Atmosphäre mit dieser unfassbar wundervollen Choreo, da musst du dann auch mehr stark genug sein als Stuttgarter und da so frech dann auch phasenweise aufzutreten. Und dann auch so abgezockt zu sein vor allem und dich in den entscheidenden Momenten dann auch mal vielleicht 2-3 Mal mehr zu wälzen und ein bisschen länger liegen zu bleiben. Haben sie klug gemacht, kann man ihm am Ende keinen Vorwurf machen. Ich würde es aber nicht darauf reduzieren wollen, weil sie haben auch einen richtig guten Fußball gespielt, über weite Strecken gespielt und würde auch nicht sagen, dass es ein unverdienter Sieg für den VfB war. Dortmund hätte sicherlich auch mit einem Punkt gut leben können, wäre da auch, ja, wäre nicht unverdient gewesen, alles in allem, aber ich glaube auch so war es dann in Ordnung am Ende.
Haben sie denn deiner Meinung nach angeknüpft an die Leistung, die sie in München gezeigt haben?
Der BVB in Phasen. Sie haben es leider nicht über 90 Minuten so geschafft, konstant dann zu bleiben. Es hat, glaube ich, an der Effizienz dann vor allem gefehlt. Ne? In München hast du aus den 1-2 Chancen, die du hattest, dann auch 1-2 Tore gemacht. Und jetzt gegen Stuttgart hast du einfach viel zu viel liegen lassen. Ne? Also wir können uns an die Riesenchance von Karim Adeyemi erinnern. Wir haben Niklas Füllkrug mit einem Kopfball gehabt. Die absolute Hammerchance von Nico Schlotterbeck alle noch vor Augen, wie er da aus 2 Metern dann 10 drüber schießt. Ich kann verstehen, dass das mal passiert. Fand dann auch das Interview nicht schlimm, dass er da so ein bisschen bockig war. Ich glaube, das hat einfach unfassbar in ihm gerödelt. eingefädelt, diese Chance. Er weiß, dass er den machen muss. Aber du steckst halt manchmal im Spieler da noch nicht drin. Du hast den Fuß dann vielleicht 5 Grad falsch justiert und dann geht er eben 10 Meter drüber. Würde ich ihm jetzt keinen Riesenvorwurf machen wollen, aber klar ist, der muss natürlich rein. Und dann wäre es vielleicht mit einem Punkt ausgegangen und das hätte Borussia Dortmund natürlich sehr gut getan in der Situation.
Ja, denn wenn wir erstmal kurz bei der Bundesliga bleiben, es wird kein Selbstläufer in Mönchengladbach. Also wenn alle davon ausgehen, ja, dann wartet irgendwann Leverkusen, dann wartet irgendwann Leipzig und niemand denkt mehr an Borussia Mönchengladbach, das ist, glaube ich, äußerst gefährlich.
Ich denke auch nicht an Borussia Mönchengladbach, bin ich ehrlich. Also ich glaube, da wird Borussia Dortmund das mehr oder weniger im Vorbeigehen machen. Ich glaube, sie sind gepusht, gehypt durch das, was jetzt hier morgen Abend dann passiert und was dann auch nächste Woche auf sie wartet. Ich glaube, so gerahmt in diese Champions-League-Woche ist es gut, dass es in Anführungsstrichen nur Gladbach ist. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass es da auch locker über die Bühne schaukeln werden.
Dann kommen wir wieder zurück zu dem, was natürlich jetzt gleich passiert. Hier gibt es dann erstmal ein leichtes Training von ein paar Minuten, 15 Minuten dürfen wir dann auch zugucken, bevor es dann richtig zur Sache geht und die Sachen machen, die wir gerne sehen würden. Aber das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass du so ein öffentliches Training siehst. Liest du da manchmal ein bisschen was raus?
Nein, bin ich ganz ehrlich, da liest hier, glaube ich, niemand was raus. Das ist nett zu haben, nochmal ein paar Eindrücke. Ich versuche dann immer so ein bisschen auf die Laune der Spieler zu achten. Wie sind sie drauf? Wie fokussiert vielleicht schon oder wie locker nehmen sie die Situation dann auch? Ich bin immer ein Freund davon, gerade so ein Training nochmal mit viel Lockerheit anzugehen, entspannt zu sein und dann ab morgen den Fokus hochzufahren. Das sieht meist auch recht locker aus. Dementsprechend bin ich da zuversichtlich. Aber du kannst jetzt aus den 15 Minuten, hoppala, da ist irgendwas kaputt gegangen. Alles live. Du kannst von dem, was wir hier sehen, nichts ableiten. Das ist gleich ein bisschen Rumgehopse, von A nach B laufen, den Ball 2-3 Mal spielen und dann war's das.
Ich möchte noch mal ein bisschen in dieses Stadion schauen, weil ich das Gefühl habe, so wie es auch gebaut ist, wir waren eben auch mal ganz oben auf der Medientribüne, da geht es relativ steil insgesamt runter, dass das ein Stadion ist, das auch sehr viel Energie auf den Platz bringen kann. Siehst du das genauso?
Es ist ein Kessel, ne? Also das merkt man ja richtig schön eingedeckt von oben mit dem Dach und sehr tief dann auch der Platz, sehr steil. Da kann richtig was entstehen hier und mit dem Trainer, der macht nur einmal so, dann folgen die ihm sowieso alle blind. Dementsprechend habe ich ja schon gesagt, das wird ein absolutes Spektakel hier morgen.
Ja, also ich gucke jetzt gerne mal so ein bisschen rum. Ja, ich bin auch zum ersten Mal in diesem Stadion. Du warst ja 2019 noch nicht bei uns dabei.
Als der nee, BVB aber da warst du auch noch ein anderes Stadion. Das kommt ja noch dazu.
Nee, ich meine, es wäre auch schon das hier gewesen. Ja, Calderón ist schon deutlich früher einfach mal platt gemacht worden. Okay. Wobei, da wäre ich auch sehr gerne gewesen. Das ging ja über eine Autobahn.
Ja,
das ist wirklich sensationell. Ja, aber ja, ich finde, dass natürlich sowas auch was, glaube ich zumindest, mit den Spielern macht, weil meine Vorfreude auf morgen ist jetzt unendlich groß.
Meine auch. Also sie ist gewachsen. Ich war heute Morgen nicht so euphorisiert, muss ich sagen, als ich aufgestanden bin und auf den Wecker geguckt habe. Da dachte ich mir, ja, können wir jetzt auch noch einen Tag warten irgendwie mit dem Spiel. Aber man kam hier hin, hellblauer Himmel, wunderbares Wetter, 18 Grad. Also man sieht es, wir haben Jacken an, nicht zu warm, ne? Aber perfektes Fußballwetter. Und wer da morgen keinen Bock hat, der ist irgendwie fehl am Platz. Ich glaube, die Fans haben Bock, die Jungs da unten auf dem Rasen haben Bock. Und wir erwarten ein richtig heißes Spiel.
Lass uns mal sehr vorausschauen. Sagen wir mal, wir sind so 30 Minuten vor Spielbeginn. Ja? Mhm. Und ich würde dich dann noch mal fragen, das werden wir wahrscheinlich morgen nicht hinkriegen zeitlich, aber ich würde dich dann noch mal fragen, was wird aus deiner Sicht der entscheidende Faktor sein für Borussia Dortmund, um gut aus diesem Spiel heute rauszukommen? Was wäre das dann, deine Antwort?
Ich würde da Sebastian Kehl zitieren wollen, der heute von Widerstandsfähigkeit gesprochen hat. Also du musst defensiv unfassbar gut stehen, du musst sehr konzentriert sein und ich glaube, ich dann erstmal auf die Teile fokussieren, um hier lange, am besten bis in alle Ewigkeit, diese Null zu halten in diesem Spiel. Keinen zu kassieren. Wenn du mal vorne irgendwie mit einem schnellen Karim Adeyemi gegen Axel Witzel, der jetzt nicht mehr ganz so das Tempo hat, vielleicht auch mal in ein 1 gegen 1 kommst, ist das sicherlich förderlich. Aber ich glaube, wenn Borussia Dortmund das beherzigt, so wie sie gegen VfB Stuttgart verteidigt haben, so wie sie auch in München verteidigt haben, da nochmal deutlich konstanter als im Spiel gegen den VfB, dann haben sie hier sehr, sehr gute Chancen, auch mit einem Sieg rauszugehen.
Eine Sache, die Atletico sehr gut kann, Standardsituation.
Kann Borussia Dortmund nicht so gut.
Das hast du jetzt gesagt. Aber das ist bei denen gegen jede Mannschaft der Welt eine Waffe. Wahrscheinlich gegen den BVB noch ein bisschen mehr. Das heißt, man wird auch verhindern müssen, meiner Meinung nach, dass sie in viele Situationen kommen, ich sag mal, irgendwo draußen an der Seitenlinie, wo der Freistoß dann rein schon gefährlich sein könnte.
Das sollte dann auf jeden Fall der Fall sein. Ne? Also wenn du gegen diese großgewachsenen Innenverteidiger da noch ran musst, dann wird es halt schwierig. Ein Witzel kann auch mal einen über die Linie drücken. Keine Frage. Morata, auch ein guter Kopfballspieler. Also die haben schon Qualität im Kader. Keine Frage. Trotzdem, das habe ich auch nach Auslosung schon gesagt, sehe ich Borussia Dortmund alles andere als chancenlos.
Wollen wir jetzt die erste Pause machen? Wir wissen ja nicht, was danach kommt.
Ja, wir müssen sie machen, weil wir haben ja noch andere Formate und die müsste ich jetzt mit dem Dirk aufnehmen.
Na, um Gottes Willen, dann weiß ich nicht, ob du nicht lieber noch mit mir ein bisschen...
Du... Das hast du jetzt gesagt.
Das hab ich jetzt gesagt. Also, wir machen eine erste kurze Pause und dann springen wir ein bisschen. Vielleicht nach dem Training sind wir wieder für euch da oder wir sind dann sozusagen morgen Mittag wieder da. Ihr werdet sehen. Bis gleich. Weiter geht's. Wir wussten eben nicht, wo wir landen. Jetzt sind wir vor dem Stadion und ich guck noch mal. Ja, du hast eben gesagt, von außen hättest du gedacht, ist nicht so geil, aber von drin, es ist tatsächlich extrem geil. Und ja, Kevin, die Frage, die ich mir ja stelle immer vor solchen Spielen ist, und wir haben das eben schon so ein klein wenig angerissen, die Mentalität spielt eine ganz, ganz große Rolle. Jetzt war das auch bei Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren immer ein Thema und ich will da jetzt nicht nochmal einen großen Exkurs draus machen, aber ich glaube, dass gerade morgen so ein Spiel ist, wenn wir sehen, Diego Simeone als Trainer von Atletico Madrid, das ist jemand, der Mentalität lebt wie kein Zweiter. Ich glaube, ich habe es letzte Woche im Podcast schon mal gesagt und ich wiederhole es gerne, falls ihr die Gelegenheit habt, Amazon Prime hat eine super Doku über Diego Simeone gemacht und ich bin jetzt Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der unfassbar authentisch ist, weil der sehr menschlich ist, aber der seine Mannschaft immer so einstellt, dass sie das Maximum bringen kann. Die brillieren nicht unbedingt, aber das finde ich, das macht er seit Jahren herausragend. Er ist nicht Trainer von Barca, er ist nicht Trainer von Real, aber er ist in der Lage, mit der dritten Mannschaft in Spanien immer wieder regelmäßig um Titel mitzuspielen. Das finde ich sehr beeindruckend.
Aber dieses Jahr muss er auch kämpfen, ne? Ähnliche Situation wie bei Borussia Dortmund. Also ich bin voll bei dir, überragender Trainer, überragender Typ. Ich würde für den auch in Kampf ziehen, wenn es sein müsste. Also da müsste morgen ja auf einmal auf die Pressetribüne kommen und irgendwas von mir fordern. Ich mach's. El Cholo, wie er hier genannt wird. Überragend, ne? Und trotzdem, gerade auch für ihn sportlich nicht so die optimale Situation. Hier in der La Liga sieht es nicht so berauschend aus. Kämpfen wie Borussia Dortmund dann auch um die Quali für nächstes Jahr. Deswegen ist es eben für sie auch hier die große Chance, dann gegen Borussia Dortmund nochmal zu zeigen, wir kommen jetzt nochmal in so einen Flow, können das auch dann in die Liga übertragen. Wird auf jeden Fall dann dadurch gehen, auch nochmal spannend.
Wie muss deiner Meinung nach Borussia Dortmund körperlich dagegen halten? Müssen die vielleicht in jeden Zweikampf? Weil es gibt auch Situationen, da überlegst du dir, gehst du in diesen Zweikampf? Weil Real Madrid, Real sage ich schon, um Gottes Willen, Atletico Madrid sehr nicklig spielt. Und gerade diese kleinen versteckten Situationen, ja, nochmal den Fuß stehen lassen und so weiter und so fort, das kann schnell auch provozieren. Ist Cleverness morgen auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor?
Cleverness ist definitiv ein Faktor, aber ich glaube, du musst genau in diese Duelle, weil wenn du die scheust, dann gibst du ihnen ja genau das, was sie wollen. Sie wollen ja genau das provozieren, dass du dann auf einmal wegziehst, den einen Schritt vielleicht nicht machst und das überträgt sich ja dann irgendwann auf so eine ganze Spielweise dann auf eines Gegners. Und da müssen sie dann einfach mal standhaft bleiben, da müssen sie vielleicht auch mal ein bisschen eklig werden, da müssen sie mal hier am Trikot ziehen, da mal vielleicht, was man so in der Kreisliga macht, mal vielleicht mal so ein bisschen in die Hacke treten oder ich weiß es nicht, ne? Nichts Unfaires, nichts Unsportliches, niemanden arg verletzen, aber immer wieder fies sein. So, und dann nervst du eine Mannschaft und ich glaube, dann kannst du auch eine Mannschaft, die selbst sehr nerven kann, komplett aus dem Tritt bringen.
Jetzt aktuell gehen wir mal davon aus, dass morgen komplettes 50-50-Spiel, würdest du das so einordnen?
Ja, ich mache 51-49 aufgrund des Heimvorteils. Der gibt dir natürlich schon nochmal viel aus Sicht von Atletico. Ansonsten auf spielerischer Ebene bin ich komplett bei 50-50. Sehe aber in der Gesamtentwicklung, glaube ich, den Vorteil bei Borussia Dortmund aufgrund dessen, dass sie das Rückspiel eben haben im heimischen Stadion. Sie können hier morgen einen unfassbar großen Schritt schon in die richtige Richtung machen. Und da muss Atletico dann richtig liefern in Dortmund, wenn es dann entsprechend ausgeht die morgen Abend. Deswegen glaube ich schon, dass Dortmund extrem gute Karten hat, hier weiterzukommen. Das ist fast schon eine historische Chance. Ich habe gerade mit Dirk drüber gesprochen. Es ist kurios, dass wir in diesem Jahr, in dieser Saison darüber sprechen, dass es wirklich eine realistische Chance gibt, haltet mich für bekloppt, aber in dieses Finale einzuziehen, weil auch der Gegner danach, wer es auch immer sein mag, Paris oder Barca, ist jetzt verglichen mit dem anderen Turnierbaum deutlich angenehmer zu spielen als vielleicht City, als Real, als Inter. Wen haben wir da noch?
Arsenal ist Arsenal. Ganz okay.
Inter haben wir ja gar nicht mehr.
Nein, Inter
Arsenal,
auch,
Arsenal, ja. Bayern. Da würde ich ungern gegen spielen, gegen solche Clubs. Da wären mir die jetzt aktuell lieber. Deswegen, wie gesagt, komplett kurios in so einem Jahr bei Borussia Dortmund, wo es in der Liga so schlecht läuft, immer mit diesen Auf und Abs, dass sie in der Champions League, und das muss man ihnen wirklich zugutehalten, Konstanz bewiesen haben, auch wenn am Ende die Hammergruppe, wie sie immer tituliert wurde, vielleicht nicht die ultimative Hammergruppe war. Trotzdem haben sie sich da souverän durchgesetzt, sind Gruppenerster geworden, haben es sich dann auch verdient, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurde, dass PSV so im Vorbeigehen irgendwie die letzte Thekenmannschaft im Club in dem Turnier war, dass sie die dann bekommen haben und da dann auch brillieren konnten, bestehen konnten und sich dann auch für dieses Viertelfinale qualifiziert haben. Also sie müssen sich in diesem Wettbewerb absolut nichts vorwerfen, finde ich. Auch wenn dann vielleicht phasenweise Spiele zu hoch gejubelt wurden aus meiner Sicht. So zu Hause gegen Newcastle, da war sicherlich Newcastle auf dem Platz. Platz, was wir selten in dieser Saison gesehen haben von der Qualität her. Auch viele Verletzte gehabt, auch AC Milan sicherlich im Heimspiel nicht sehr gut gewesen, das muss man dazu sagen. Aber Borussia Dortmund hat sie dahin gebracht, dass sie nicht gut waren. Also, ne, das ist halt auch immer dann immer die Frage, waren die so schlecht, waren sie so gut? Ich finde, Borussia Dortmund hat in der Champions League eine sehr, sehr gute Saison gespielt und das können sie auch weiterhin tun.
Ich wollte noch eine Personalfrage stellen. Mach. Bus fährt gleich. Ja, komm, mach. Okay.
Die eine haben wir noch.
Ja, die eine haben wir noch. Also, Donny Malen hat zuletzt gefehlt und er wird natürlich auch morgen fehlen. Und ich glaube, er fehlt nicht nur, weil er nicht da ist, sondern auch mit seiner Art und Weise, Fußball zu spielen. Weil er gelernt hat auch nach schwierigen ersten Monaten bei Borussia Dortmund, dass er auch mehr nach hinten machen muss. Und er ist effizienter geworden. Er hat sowieso einen relativ guten Abschluss, finde ich. Das ist ein Spieler, beziehungsweise ein Verlust, der tut Borussia Dortmund aktuell meiner Meinung nach sehr weh.
Die Effizienz ist vor allem das, was ihn aktuell so stark macht. Ne? Er sucht immer wieder Duelle, die er manchmal gescheut hat noch in seiner Anfangszeit, weil er mittlerweile Selbstbewusstsein hat, in die Duelle dann auch gehen zu können. Er ist unheimlich flink, das wissen wir, aber er weiß jetzt auch, wie er es einsetzt, in welchen Momenten und wann er vielleicht dann auch mal abspielt. Das war ja auch lange nicht so sein Ding, da hat er es dann lieber alleine versucht. Und jetzt hat er schon noch das Auge für den Mitspieler, finde ich. Dementsprechend ist es sehr, sehr schmerzhaft für den BVB. Sie haben nach unseren Infos sehr, sehr fest mit ihm gerechnet. Es waren ja Oberschenkelprobleme, die ihn zuletzt außer Gefecht gesetzt haben. Und jetzt ist halt noch ein Infekt dazugekommen übers Wochenende. Mhm. Also die Probleme im Oberschenkel wären wohl so weit im Griff gewesen, dass er eventuell hätte spielen können, zumindest auf jeden Fall mitgereist wäre. Jetzt halt ein Infekt, geht ja gerade rum bei Borussia Dortmund, gefühlt ist jeder einmal dran. Extrem bitter für den BVB, weil es natürlich aktuell der beste Offensivspieler ist.
Dann hätten wir die Personalfrage geklärt. Ihr bekommt das nächste Video von uns morgen. Ja, also wir sind dann auf dem Sonnenplatz, so heißt er ja übersetzt, ja, unterwegs.
Hast du gesagt, das ist
ja,
schön.
Ja, auf jeden Fall. Nein, das ist wirklich ganz fantastisch. Ich bin mir sicher, dass das morgen überragend wird und dass wahrscheinlich 20.000 Fans hinter uns einfach die ganze Zeit ins Bild dringeln werden. Ich finde das immer äußerst unangenehm. Aber du bist vorbereitet für deine Fans.
Wir werden uns feiern, oder?
Ja, davon also, gehe ich ganz schwer
alle aus. Für uns extra gekommen. Ja. Wer noch nicht weiß, was er morgen vorhat, wie viel Uhr?
Ja, sagen wir ab 12.
Ach, boah, nee, das ist mir zu früh.
Ja, dann vielleicht du um 14 Uhr.
Wir twittern.
Ja, wir twittern, beziehungsweise wir schreiben und lassen euch wissen, wann ihr da sein könnt. Also, nächste kurze Pause in unserem Reise-Vodcast zum Auswärtsspiel bei Atletico Madrid. Bis sofort. Läuft die Kamera. Fantastisch. Denn heute, Kevin, haben wir einen Kameramann engagiert. Wir haben uns gedacht, lassen wir es stehen. Also, du hast dir das überlegt und wir ziehen das Eiskalt durch mit einem der Kollegen. Möchtest du ihn kurz vorstellen und dich herzlich bedanken?
Ja, vielen Dank an Manni Segelbauer und unser Kamerakind.
Ja. Der war ja schon bei uns im Wohnzimmer-Talk zu Gast. Hat er denn Ahnung, denkst du das?
Er lacht. Ja, hat er. Guter Mann.
Ja, sehr gut. Dann lass uns ein bisschen sprechen über das erstmal überragende Wetter heute. Ja, also die Spieler dürfen sich, glaube ich, am Abend nicht beschweren. Ihr seid jetzt nicht am Treffpunkt der Fans, weil ich habe gedacht, da treffen wir uns. Zu viel Trubel für den Kevin Pino?
Nee, aber wir wollten ein bisschen die Ruhe genießen, wollten noch das ein oder andere Getränk hier genießen in der Sonne. Und dementsprechend haben wir uns hier eine kleine Lokalität ausgesucht, da haben wir es gemütlich gemacht und dann geht es aber gleich wieder Richtung Hotel und dann starten so langsam die Vorbereitung.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja auf dem Weg von meinem Hotel hier an einigen Läden vorbei, da hätte ich mich dann gerne hingesetzt. Das ist schon schön,
ja. Ja, wenn die ganzen Tapas-Läden schon aufgehabt hätten, hätte ich auch schon ein bisschen schnabuliert, aber die hatten noch zu. Mal gucken, ob heute noch was auf die Gabel bekommen.
Ja, da bin ich mir relativ sicher, denn als ich eben gekommen bin, hatten sie schon auf. Von daher ist es auf jeden Fall nochmal ein schöner Nachmittag. Sportlich gesehen müssen wir natürlich über das sprechen, was den BVB heute erwartet. Haben wir gestern schon ein bisschen getan, jetzt ein paar Stunden vorher. Ja, man hat natürlich auch als Journalist immer so eine Art Bauchgefühl. Was glaubst du, was Borussia Dortmund heute auf diesen Rasen zaubern wird, den wir ja gestern wirklich, ich muss echt sagen, bewundern dürfen. Nochmal fantastisches Stadion, allerbeste Voraussetzung. Es gibt keine Ausrede.
Ich durfte ihn nicht überwundern, ich durfte ihn nicht überwundern. Wahnsinn, so nah war ich selten. Hat Spaß gemacht, wir haben uns ja irgendwie einen Weg gesucht, den wir, glaube ich, uns hätten nicht suchen dürfen, aber wir waren sehr nah dran am Rasen, standen kurz auch drauf. Alles perfekt hier für ein gutes Spiel. Borussia Dortmund muss da weitermachen, weil sie gegen München aufgehört haben, wo wir den Teil dann auch gegen Stuttgart weitergemacht haben, aber eben nur ein Teil. Und ich bin tatsächlich, wenn du so aufs Bauchgefühl ansprichst, sehr, sehr positiv gestimmt. Wir haben auch in unserer Journalistengruppe schon ein bisschen diskutiert, es sind viele sehr positiv gestimmt. Keiner spricht hier von einer Niederlage. Also das Höchste, was ich gehört habe, war ein Unentschieden. Es gibt aber auch einige, die sagen, Borussia Dortmund macht das. Ich glaube, es ist eine gute Ausgangslage für nächste Woche. Und dann bin ich schon.
Was glaubst du denn, warum die Kollegenrunde so äußerst optimistisch ist?
Ich weiß nicht, ob es gerade irgendwie so dieser Vibe hier in Madrid ist, dass wir alle gute Laune haben und uns dann vielleicht auch aus egoistischen Gründen wünschen, dass wir uns dann doch noch eine Runde weiterkommen und wir noch eine Reise machen dürfen. Oder ob es einfach dieses Gesamtpaket ist, was Borussia Dortmund einfach so in den letzten Wochen über dann doch auf den Platz gebracht hat. Weil man hat natürlich schon eine sportliche Entwicklung gesehen in Teilen. Sie ist immer noch nicht so abgeschlossen, dass man komplett zufrieden sein kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Fortschritt zu sehen, finde ich. Und ich bleibe dabei, Atletico ist von den Mannschaften, die wir jetzt kriegen können, eine schlagbarste Truppe. Gerade mit der Defensive, wenn Borussia Dortmund da mit Tempo drauf zuläuft, dann wird es, glaube ich, schwer für Atletico. Diego Simeone hat nicht umsonst dann auch bei der Konterstärke gewarnt von Borussia Dortmund. Das könnte, glaube ich, so eine Chance sein. Du
kannst ja Schlüsselakteure raussuchen. Drei Stück insgesamt beim BVB. Wo du sagst, die müssen eine überragende Leistung bringen, damit es für den BVB reicht. Ich habe eine Idee, weil du gerade den Namen Konterstärke, den Punkt Konterstärke schon genannt hast. Das wäre wahrscheinlich der Name Karim Adeyemi.
Ich wäre Karim Adeyemi auch kurz für eine Schnelligkeit, weil er dann natürlich für Nadelstiche sorgen kann. Da ist er unheimlich gefährlich, das haben wir in München gesehen. Die Kontersituationen liefen da über ihn. Gegen Stuttgart fand ich, hat man ihn auch sehr häufig gesucht, hat es nicht ganz geschafft, ihn in den Zehni zu setzen. Trotzdem ist er da ein, zweimal durchgebrochen, hat er diese Riesenchance. Und ich glaube, die anderen beiden Schlüsselpositionen sind für mich die Innenverteidiger. Zummels und Nico Schlotterbeck da weitermachen, wo sie zuletzt aufgehört haben, dann ist es ein Brett. Da wird sich dann auch Atletico die Zähne dran ausbeißen. In herausragender Form beide. Und ich glaube, gerade Hummels nochmal in der Champions League wird das dann auch allen zeigen und wird dieses Level dann, glaube ich, auch beibehalten.
Hier kommt jetzt eine Gruppe Schülerinnen vorbei, die eigentlich gerne Autogramme und Selfies haben wollen, aber wir müssen leider weitermachen.
Nein, nicht.
Kann man nichts machen, ist halt so. Aber gut, wir sind ja später im Stadion für euch zu erreichen, ist ja gar kein Thema. Spaß beiseite. Ich möchte andere Spieler in den Raum werfen, aber frage dich vorher, was glaubst du, wie wird Edin Terzic im defensiven Mittelfeld aufstellen?
Ich glaube, dass Emre Can spielen wird. Das war gestern vielleicht so eine kleine Nebelkerze. Sehe jetzt nicht da die große Gefahr, dass er ausfällt. Hat sich gestern nicht ganz so gut gefühlt, war deswegen ja dann auch nicht auf der PK. Dafür kam noch Felix Metscher, hat aber auch dann das Abschlusstraining mitgemacht. Dementsprechend wird er auf seinen Kapitän setzen. Und dann bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass Marcel Sabitzer zurückkehren wird nach seiner Sperre in der Champions League. Dabei dann sowieso, hätte er ja sowieso spielen dürfen, aber da kommt das Spiel jetzt eben dann für ihn als Rückkehr. Der ist ja, glaube ich, der Spielgestalter, der Verbindungsspieler zwischen Offensive und Defensive. Hat es in den letzten Wochen sehr gut gemacht, wie ich finde. Klar ansteigende Form gezeigt und füllt jetzt die Rolle so ein bisschen mit Leben, die man ihm bei Borussia Dortmund dann auch zugetraut hat. Deswegen wäre das so meine Kombi.
Das sind meine beiden Schlüsselspieler heute, unabhängig davon, wer dann der Dritte wird. Ich glaube nämlich, dass der BVB unfassbar darauf achten muss, nicht so viele Standardsituationen zuzulassen. Da haben wir gestern ja auch schon drüber gesprochen, also im früheren Teil dieses Podcasts. Aber gerade so, ich sag mal, 30, 35 Meter vor dem Tor, so Halbposition ungefähr, wo Atleti dann reinflanken könnte, ihre Kopfballstärke ausspielen und so weiter. Ich glaube, das gilt es zu verhindern. Wie siehst du das?
Klar, die Sechserposition defensive Mittelfeld ist immer enorm wichtig für ein Fußballspiel, um Stabilität reinzukriegen in deine eigene Defensive. Trotzdem bin ich der Meinung, dass dann die Innenverteidiger die sind, die es am Ende noch ausbügeln können, selbst wenn die Sechser dann nicht mehr ganz so aktiv sind in gewissen Phasen. Wenn du dir da irgendwie Unkonzentriertheiten leistest, dann wird es halt direkt gefährlich. Die Sechser kannst du immer noch so ein bisschen retten. Deswegen bleibe ich bei meinen Innenverteidigern.
Ja gut, kann ich mit leben. Außenverteidiger auch unfassbar wichtig, weil Ian Marzen ja doch eher so der Typ Rafael Guerrero ist. Das heißt, nach vorne sehr, sehr gut, nach hinten gucken wir mal.
Ja, finde ich gar nicht. Also ich finde schon, dass er da defensiv auch zugelegt hat in den letzten Wochen. Ist ja unfassbar gut gestartet. Dann hat man, glaube ich, gerade so in den ersten Duellen mit etwas stärkeren Gegnern gesehen, dass ihm da auch die Grenzen aufgezeigt wurden, hat aber dann an sich gearbeitet. Was ich bei ihm enorm spannend finde, ist diese Rolle, die er dann im Aufbau einnimmt, dass er sich dann immer da auch noch auf die Sechs fallen lässt. Das ist eine Idee von Nuri Sahin gewesen, ihn dann da in diese Rolle zu bringen. Das macht er sehr unaufgeregt und souverän, wie ich finde. Ich sehe jetzt gar nicht so, dass er die Linie unheimlich entlang läuft und da irgendwie sehr offensiv agiert, sondern da dann auch positionstreu ist. Also da sehe ich jetzt nicht so die Riesengefahr wie du.
Muss er da aber vielleicht heute besonders aufpassen, seine Position nicht zu oft zu verlieren, damit Atletico da nicht zu viele Räume hat?
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass diese Sechser-Variante heute gar nicht zum Tragen kommt. Dass man sich davon dann löst, das hat Edin Terzic auch schon in einigen Partien gemacht. Da hat man Marzen dann auf seiner Kernposition gesehen und da sollte er dann auch bleiben. PSV war, glaube ich, so ein Beispiel, da hat er sich gar nicht gelöst, hat er mit Bakayoko auch viel zu tun gehabt und ähnlich wird es dann, glaube ich, auch heute Abend. Dürfte er dann wahrscheinlich auf Antoine Griezmann treffen. Das könnte dann relativ intensiv werden.
Ich weiß nicht, habt ihr gestern auch mal reingeschaut in der Gruppe bei Real gegen Man City? Da war ich im Stadion, muss sagen, das war schon, war ordentlich.
Ja, möchte ich jetzt nochmal vor allem mich auch öffentlich beschweren bei Real Madrid, dass du eine Akkreditierung bekommen hast und die Kollegen viele Kollegen von uns, unter anderem auch Manni und ich auch nicht. Also sehr bitter. Gut, wir waren dann beim Medienabend von Borussia Dortmund, haben dann da so ein bisschen auf dem Fernseher mal geschaut. Ich habe mir gestern Nacht tatsächlich auch noch die Zusammenfassung angeguckt. Ich glaube, so ein offensives Spiel sehen wir heute nicht. 6 Tore kann ich mir schwer vorstellen. Ich glaube, heute geht es mehr um Kampf, mehr um Körperlichkeit, mehr um Widerstandsfähigkeit. Und vielleicht wird es ein bisschen unansehnlicher, aber nicht weniger spannend.
Das wird ein interessanter Vergleich sein zu dem. Also ich hatte natürlich das Glück, dass ich gestern im Stadion war und war richtig begeistert, weil die individuelle Qualität der einzelnen Spieler, die da auf dem Platz standen, die war so unfassbar hoch. Natürlich sind Atletico und Dortmund auch gute Mannschaften, aber es war ja das vorweggenommene Finale, das kann man, glaube ich, so sagen. Und deswegen ist das unglaublich interessant. Du gehst also von einem deutlich defensiveren Spiel aus, weil du glaubst, dass die beiden Trainer auch die Mannschaften jeweils so einstellen?
Ja, ich glaube, weil Atletico immer so spielt. Also sind ja schon darauf bedacht, aus einem sehr ruhigen Aufbau dann in Nadelstiche zu setzen und jetzt nicht das große Offensivspektakel abzufeuern. Obwohl, das hat mich verwundert, hat Edin Terzic uns gestern darauf hingewiesen, Atletico, die Mannschaft ist mit den zweitmeisten Toren in dieser Champions-League-Saison nach Manchester City. Das fand ich dann doch sehr überraschend. Habe ich nicht mit gerechnet. Dementsprechend wird dann auch viel Arbeit auf die Defensive von Borussia Dortmund heute zukommen. Aber ich glaube, von der Veranlagung ist das Spiel natürlich nochmal eine Stufe unter dem, was wir dann gestern gesehen haben, weil wir da, glaube ich, keinen einzigen Spieler haben, der unter Weltklasse-Niveau war. Dementsprechend war das dann auch gut anzusehen.
Ich denke, unser Kameramann hat mittlerweile schon so leichte Krämpfe in den Armen.
Ich habe selten so ruhige Hände gesehen, das ist ja Wahnsinn. Okay.
Ja, der kennt das wahrscheinlich vom Bier, ja? Wenn er das immer so hält. Wie heißt das nochmal, dieses Maßheben oder sowas? Ja?
Der kommt ja aus dem
Bier. Ja, ist klar, deswegen passt das auf jeden Fall. Aber letzte Frage, was pfeifst du hier jetzt gleich rein? Gehst du da nochmal in einen anderen Laden, um dir ein paar Tapas zu gönnen?
Das ist unser Plan, ja. Ich glaube, unsere Gruppe wird sich gleich ein bisschen aufteilen. Die einen oder anderen müssen noch schon mal ins Hotel die Klamotten holen für die ein oder andere Schalte oder eine Aufsage. Wir haben das Glück, dass wir das jetzt hier schon vor Ort abhaken konnten. Und dementsprechend werden wir, glaube ich, gleich nochmal das eine Tapas-Lädchen aufsuchen.
Ein oder andere Bierchen trinken, wolltest du sagen?
Nee,
das kam nicht über die Lippen.
Das gibt es dann erst wieder nach dem Spiel.
Ja, gut, alles klar. Also, nächste Pause. Wir sind nach einem Break sofort wieder für euch da. Blendet das da? Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich ganz... Oh, du hast ein bisschen Sonnenbrand, ich auch, oder?
Ja, ein wenig.
Ja, ein klein wenig. Alles klar. Ist uns aber egal, weil ich kann es nur noch mal wiederholen. Also ich weiß jetzt nicht, was du die letzten Stunden so getrieben hast. Ich war ja dann an der Puerta del Sol und da ging der Fanmarsch los in Richtung Stadion. Ich weiß nicht, wo die aufgehört haben. Ich glaube aber, wenn sie den ganzen Weg komplett alleine zu Fuß gegangen sind, dann sind die komplett tot.
Sind es aber nicht.
Ah, Gott sei Dank.
Sie haben sich eine U-Bahn-Station gesucht und haben dann einige Stationen damit gemacht und haben jetzt, glaube ich, die letzten Meter dann nochmal geschlossen zusammen hier verbracht.
Ja, das ist auch der einzig richtige Weg, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist knackig warm. Ja? Also ich habe so den Eindruck, je länger der Tag dauert, desto wärmer wird das. Oder liegt das daran, dass ich mal ein bisschen Sangria probiert habe?
Kann auch daran liegen, keine Ahnung, aber es ist in der Tat so. Ich habe auch mal auf die App geschaut und es wird abends hier nochmal schön knackig warm. Wir sind, glaube ich, bei 23 Grad mittlerweile angekommen oder 22, das ist angenehm.
Das ist perfektes Wetter. Also ich meine, mehr können wir eigentlich nicht erwarten. Wir wollen ein bisschen über die Arbeitsabläufe sprechen und über das, was du gleich machst, was ich gleich mache. Das ist ja ein bisschen unterschiedlich. Wenn du jetzt gleich im Stadion sitzt, was ist eigentlich dann deine erste Aufgabe? Worum kümmerst du dich? Mannschaftsaufstellung? Also, dass du die bekannt gibst, ist klar, dass das nicht passieren wird, guckst du noch mal genauer drauf?
Ich habe kurz überlegt, ob ich ehrlich antworten soll. Mache ich natürlich. Erstmal geht es ums Essen.
Okay.
Also fair müssen wir sein, ne? Also einmal kurz unten in den Raum, wo wir dann auch nachher arbeiten können. Da wird dann meist so ein kleines Buffet aufgetischt oder es gibt ein Lunchpaket. Wir haben jetzt schon längere Zeit nichts gegessen. Dementsprechend könnte ich da mal kurz zuschlagen. Ja, und dann geht es so in den Rhythmus. Ab eine Stunde vorher gibt es ja dann noch die Aufstellung. Klar, da schaut man dann noch mal drauf, lag man mit seiner Vermutung richtig, ist es so gekommen, was wir dann auch prognostiziert haben, was bedeutet das fürs System, macht sich zuerst Gedanken. Und dann haben wir gerade aber auch alle beschlossen, wollen wir sehr zügig heute raus. Also in Dortmund sitzt man dann noch mal ein bisschen länger im Presseraum, wenn man natürlich die Abläufe im Stadion mittlerweile kennt. Natürlich nimmt man sie auch gerne mit und die Atmosphäre. Aber an so einem Champions-League-Abend, da geht man dann schon mal etwas früher auf seine Plätze und saugt das alles noch mal anders auf. Und so wird es dann heute auch sein. Dann haben wir ja immer noch eine Schalte für unsere Live-Show, die du ja auch lange moderiert hast und die wir dann jetzt auch immer noch haben. Da wird dann entweder Dirk oder ich gleich zugeschaltet sein, nochmal über die letzten Eindrücke, über die Aufstellung diskutieren. Eigentlich das, was wir hier in Langform schon mal gemacht haben, nochmal kurz und kompakt zusammengefasst. Und dann ist der Anpfiff da und meist mit dem sprechen Dirk und ich dann, wer was macht, wer übernimmt die Einzelkritik, wer übernimmt den Spielbericht. Das ist dann erstmal so das, was wir während der 90 Minuten dann vor der Brust haben. Da machen wir uns dann ständig Notizen. Jeder schreibt das für sich wichtiger auf. Bei der Einzelkritik ist es natürlich sehr spielerbezogen. Beim Spielbericht hast du das Ganze im Blick. Dann gibt es immer eine knackige Halbzeitpause. Das ist jetzt nicht so, dass wir da dann 15 Minuten uns irgendwie Gedanken machen über irgendwas, sondern dann ist das unsere Hauptarbeitszeit. Ich würde sagen, da entstehen so, schon so gute 60-65% unserer Artikel in diesen 15 Minuten. Heute habe ich ja dann nur 10, weil du mich ja 5 Minuten nochmal interviewen möchtest. Dementsprechend muss ich dann ein bisschen schneller tippen. Ja, und dann muss es mit Abpfiff tatsächlich auch alles raus sein, weil wir dann Andruckzeiten haben für unsere Printausgaben, damit es dann morgen auch alle in der Zeitung lesen können.
Lass uns doch ein bisschen über die Aufstellung sprechen. Gib sie doch mal vorab preis. Was hat Edin dir mitgeteilt? Wie wird er heute aufstellen? Dann gucken wir hinterher mal, wie richtig du gelegen hast.
Ja, okay, fangen wir hinten an. Gregor Kobel ist klar, ne? Steht im Tor, Riasson, Schlotterbeck, Hummels, beziehungsweise eine andere Kombination. Erst Hummels, dann Schlotterbeck, wenn wir von rechts nach links gehen. Ian Maaßen, Linksverteidiger. Ich glaube ganz fest, dass Emre Can spielen kann. Dementsprechend wird er auch seinen Kapitän dann bringen. Ich gehe auch davon aus, dass Marcel Sabitzer dann der kongeniale Partner da heute sein wird auf der 6 und vorne alles beim Alten, Sancho, Brandt und Adeyemi für die Geschwindigkeit, für Krug vorne drin. Wenn ich auf eine Überraschung tippen dürfte, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht sogar Sebastian Haller spielt.
Oh, das ist sehr interessant, weil ich nämlich gerade da auch ein bisschen was mit dir noch besprechen wollte, was die Art und Weise der Stürmer angeht, die Borussia Dortmund zur Verfügung hat, beziehungsweise wie sie Fußball spielen. Atletico sehr physisch, sehr zweikampfstark, sehr kopfballstark. Niklas Füllkrug zuletzt, finde ich, nicht in so einer guten Verfassung gewesen. Also du gehst mit Sebastian Haller.
Nee, ich gehe in erster Linie mit Niklas Füllkrug, aber wenn ich mir irgendwie so ein Hintertürchen offen halten müsste, wo es eine Überraschung geben könnte, dann könnte ich es mir vorstellen, dass es da vorne ist, weil Sebastian Haller eben die Attribute mitbringt, die du gerade sagst. Also er ist gerade in den Luftduellen natürlich nochmal deutlich stärker. Ich glaube, auch beim Ball festmachen hat er da so gewisse Vorteile gegenüber Füllkrug. Andererseits, Thema Geschwindigkeit ist jetzt bei ihm gerade natürlich auch aufgrund dieser langen Ausfallzeit jetzt nochmal so ein Thema, was da ein bisschen ihm abgeht leider. Wird spannend.
Atletico, hast du da irgendeinen Spieler, den man speziell im Auge behalten sollte? Ist es dann wie immer Antoine Griezmann, weil der einfach so eine unfassbare Qualität hat und weil der natürlich auch, ich sage das jetzt mal so platonisch, sage ich plump natürlich platonisch, um Gottes Willen, müsste ich eigentlich an der Stelle rausschneiden, können wir aber nicht, ist egal, so plump, weil der schon viele Schlachten geschlagen hat auf allerhöchstem Niveau?
Ja, seine Erfahrung spricht ganz klar für ihn. Er hat, glaube ich, jedes große Spiel gemacht in seiner Karriere, was man so machen kann. Und dementsprechend ist er ein Faktor, auf den du aufpassen musst. Ich glaube aber auch, dass sie ihr großes Faustpfand darin haben, dass sie als Mannschaft agieren. Da würde ich jetzt gar keine Einzelspieler rauspicken wollen, sondern wir haben gestern ja schon in unserem Teil über Diego Simeone gesprochen. Und wenn der dich in der Kabine gleich heiß macht, dann gehst du da als Team raus und jeder kämpft für seinen Mitspieler. Das macht sie, glaube ich, so unfassbar stark.
Wenn ich mich nicht täusche, hat Antoine Griezmann mal in einem ganz wichtigen Spiel einen Elfmeter verschossen. Und zwar im Champions-League-Finale 2016. Sonst wäre Atleti in dem Jahr damals vielleicht Champions-League-Sieger geworden. Haben wir am Ende dann doch noch gegen Real Madrid verloren.
War das Stadtduell, ne?
Ja, genau. Ja, das gab es ja 2 Jahre vorher schon mal. Da haben sie in Lissabon gespielt. 2016 war dann im San Siro in Mailand. Übrigens, das Stadion, ja, nicht unweit von uns entfernt, ja, sehr nah.
Hinter uns warten die Athletik-Fans gerade auf die Ankunft des Busses, also dementsprechend auch schon recht stimmungsvoll.
Und da steht in großen, hier jetzt roten Buchstaben, von der anderen Seite ist es in weißen Buchstaben, Mut und Herz. Ja, und
also
nichts,
Spanisch-Kurs,
sí, claro. Nichts könnte eigentlich Atletico Madrid besser beschreiben als diese beiden Worte.
Ja.
Ja, vielen Dank. Ich übrigens kommentiere gleich mit dem Kollegen Oliver Müller das Spiel als Vollreportage. Vollreportage bedeutet, wir haben ordentlich einen gehoben. Nee, natürlich nicht, sondern wir kommentieren 90 Minuten durch. Da könnt ihr sehr gerne reinhören. Kevin schreibt viele Texte, steht mir dann in der Pause und nach dem Spiel nochmal zur Verfügung. Es gibt übrigens in dem Teil, den wir vor diesem aufgenommen haben, einen kleinen technischen Fehler, bitte ich zu entschuldigen. Also nicht wundern, falls da ein kleiner Sprung drin ist. Wir machen das hier als, ich sag mal so on the fly, wir probieren das jetzt mal aus. Ich muss sagen, ich finde das sehr, ja, sehr interessant, das mal auf diese Art und Weise zu machen, auch mit den Bildern hier direkt aus Madrid. Ich meine, ist natürlich besser als im tiefsten Winter irgendwo in der Walachei. Von daher können wir, glaube ich, damit leben. Ja, dann euch sozusagen viel Spaß beim Spiel, obwohl ihr es ja erst hinterher hört. Ich bin sehr gespannt.
Ich drehe mich gerade dahin, ich will gar nicht unhöflich sein. Ich glaube, sie kommen. Ja. Also es wird Staub aufgewirbelt, die Handys werden gezückt und es wird auch ein bisschen lauter.
Ja, alles klar. Dann gucken wir uns das jetzt nochmal an. Ich glaube, das wird nämlich sehr, sehr interessant. Ergebnistipp?
Ergebnistipp? Ich gehe nicht mit dir, Krampe, der hat 1-1 gesagt. Ich sage, Borussia Dortmund macht 2-1 Auswärtssieg.
Oh, alles klar. Wir sprechen hinterher drüber. Bis gleich.
Ja, liebe Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
sozusagen die Halbzeitanalyse im BVB-Podcast der Rona richten. Aber wir müssen ja noch ein bisschen aufräumen. Es ist eng auf der Medientribüne, aber tatsächlich, es ist ja auch im Stadion wirklich sensationell. Lass uns kurz drüber sprechen, was direkt vor dem Anpfiff los war. Eine sensationelle Choreografie. Die Fans von Atleti haben die Vereinshymne gesungen. Das war Gänsehaut pur, muss man einfach so sagen.
Ich habe mit Hexenkessel der getitelt, meine Instagram-Story. Also das hat ein gutes Vorgefühl gegeben für das, was dann jetzt auch hier nachpassiert ist in den ersten 45 Minuten. Absolut geile Atmosphäre, alle heiß hier, alle brennen auf diese Partie und leider die Elf in Schwarz-Gelb nicht so richtig.
Ja, so muss man es leider sagen. Also weil ganz ehrlich, Atleti hat genau das gemacht in der Anfangsphase, was wir erwartet haben, was passieren würde. Und dann frage ich mich am Ende, wie kann das eigentlich sein, dass Borussia Dortmund das dann nicht entsprechend auf den Rasen bringt. Trägt so ein dicker Patzer, Kobel spielt den Ball raus, Ian Madsen ist auch schon bedrängt. Ich meine, Kobel hätte den direkt einfach lang rausholzen sollen.
Ich habe es gerade in der Einzelkritik geschrieben, er darf den nicht spielen. Da darf er das Risiko einfach nicht eingehen, muss den Ball lang schlagen oder irgendeine andere Option suchen. Madsen rechnet, glaube ich, gar nicht mit dem Zuspiel. Trotzdem muss auch er das dann anders lösen. Zur Not haue ich ihn auf die Tribüne, legt ihn da ins Zentrum rein und genau in die Füße von De Paul. Das lernst du in der F-Jugend. Ne? Dann knallst du irgendwo anders hin, aber niemals vom eigenen Tor quer. Unfassbar bitter, so früh dann auch in Rückstand zu geraten, nachdem er Madsen derjenige war, der vorher super gerettet hatte mit dieser Monstergrätsche gegen Morata. 2 Minuten hat es dann Bestand gehabt und dann lag man doch hin.
Lass uns mal wegbleiben von dem 2:0. Ja? Das ist natürlich dann auch unfassbar blöd gelaufen. Aber was dann auch zwischen dem ersten und zweiten Tor passiert ist, sag mal so mindestens noch so 10 Minuten, 15 Minuten lang. Atleti so unfassbar bissig in den Zweikämpfen. Der BVB, der hat ja kaum Ballbesitz. Also hatten sie mal den Ball, war der Ball sofort wieder weg?
Dortmund wurde aufgefressen in den ersten 15 Minuten, ganz klar. So unfassbar hohes Tempo bei Atletico, unfassbar hohe Intensität, Dauerpressing. Kein Dortmunder hatte, glaube ich, 2 Sekunden Zeit am Ball. Aber darauf musstest du dich einstellen und da hättest du Lösungen vorher entwickeln müssen. Und die sind offensichtlich nicht entwickelt worden oder man hat zumindest nicht geschafft, sie dann hier gerade auf den Rasen zu bringen. Und das ist dann schon bezeichnend. Auch so Aktion, Nico Schlotterbeck haut zweimal den Ball in Seiten aus. Das kann einmal passieren, aber wenn es zweimal passiert, dann merkst du auch, was bei den Spielern im Kopf los ist. Also Terzic hat es ja auch gesagt, du musstest sie mental darauf vorbereiten, was hier passiert. Das hat auch nicht geklappt. Die haben alle, auf gut Deutsch gesagt, einen Köttel in der Buchse. Du kannst die Hosen sehen, die hängen alle 20 cm tiefer. Weil jeder will diesen Ball nur loswerden. Keiner möchte Verantwortung übernehmen. Keiner will vorangehen. Keiner hat eine Lösung. Keiner hat eine Idee. Keiner kann klare Strukturen in das Spiel von Borussia Dortmund bringen. Und dann siehst du so in 45 Minuten, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben. Hinten raus konnte man ja mal davon sprechen, dass sie sich zumindest mal über die Mittellinie kombiniert haben. Ich glaube, wir haben ja die ersten 45 Minuten nur in der linken Spielhälfte gesehen. Selbst im Ballbesitz von Dortmund. Also ganz furchtbare 45 Minuten, so muss man es einfach sagen. Matchplan null aufgegangen.
Ich habe das eben in der Radioreportage auch angesprochen. Samuel Lino, ja? Ist das ein Spieler, den man groß kannte vorher? Ist das ein Weltklasse-Spieler? Ist das ein überragender Fußballer? Wahrscheinlich nicht. Aber in diesem System von Diego Simeone macht er heute unfassbar viel richtig. Der BVB hat große Probleme mit ihm. Es ist jetzt dann auch kein Zufall, dass er ausgerechnet der Torschütze zum 2:0 gewesen ist. Und dann in der Phase, wo du den Eindruck hattest, vielleicht klappt es jetzt beim BVB ein bisschen besser, fällt ausgerechnet dieser zweite Treffer. Also richtig, richtig bitter. Auch dem ging wieder ein eigener Fehler voraus. Und man könnte dann meinen, Atletico hat es irgendwie erzwungen insgesamt.
Ja, sie erzwingen jede einzelne Aktion durch ihr Dauerpressing. Sie haben ja jetzt auch nicht irgendwie die hervorragenden Kombinationen gezeigt oder sich nach vorne durchgespielt in Schönheit, sondern sie erzwingen Fehler von Borussia Dortmund und bestrafen diese eiskalt. Du kannst auch mit dem 0-0 hier rausgehen, wenn du die 2 Riesenböcke nicht machst, dann hast du zwar trotzdem schlecht gespielt, warst unterlegen, aber es steht halt noch 0-0. Aber Atletico ist eben dafür bekannt, dass sie Fehler erzwingen und bestrafen. Das tun sie ganz klar gegen Borussia Dortmund. Die Zahl der Fehler bei BVB ist einfach zu hoch.
Ich frage dich ganz direkt, gibt es irgendwas, was dir beim BVB in den ersten 45 Minuten gefallen hat?
Nein, ich könnte nichts sagen. Ich könnte jetzt lange versuchen, irgendwo positive Sequenzen rauszuziehen. Aber es gibt keinen Spieler, der mir aufgefallen ist, der hier heraussticht, der sich dagegen wehrt. Es gibt keine klaren Strukturen und Muster zu erkennen im Aufbau. Es gibt gegen den Ball zu viele Räume für Atletico. Ich habe auch das Gefühl, dass die Spieler mit dem neuen System, mit diesem 4-3-3 nicht klarkommen. Metscher findet überhaupt nicht in seine Rolle. Absolut gar keinen Zugriff im Zentrum, läuft da so ein bisschen rum wie Falschgeld. Sabitzer, finde ich, ist sehr bemüht, hat unfassbar viele Wege, aber ist dann auch allein auf weiter Flur. Und dementsprechend habe ich jetzt noch viel gesagt, aber trotzdem nichts Positives gefunden.
Würdest du wechseln?
Ja, ich würde irgendwie einen Impuls geben. Ich glaube, du musst Brand bringen, der dir ein bisschen mehr spielerische Elemente gibt, weil ich finde, gerade in diesem vorderen Drittel fehlt es dir dann eben auch an dieser Anspielstation. Da sind mir die Abstände zu groß und wenn die Bälle mal durchkommen, ich glaube, Füllkrug hatte nach 25 Minuten 2 Ballkontakte. Das sagt eigentlich alles aus. Da brauchst du diesen Verbindungsspieler, da brauchst du jemanden, der vorne die Bälle dann auch mal zieht und sie auch noch mal weiter verteilen kann. Dementsprechend, wenn ich das jetzt auch richtig beurteilen würde, dann würde ich sagen, ist das ein bisschen intensiver, was Julian Brandt da macht. Könnte also kommen und ist für mich dann auch die richtige Wahl. Ich denke, es wird Felix Metscher treffen.
Ich fand übrigens eine Szene so ein bisschen symptomatisch. Wir gucken ja hier wunderbar aufs Spielfeld. Das ist wirklich ein fantastischer Blick. Wir können alles sehr, sehr gut sehen. Könnte kaum besser sein. Ja, kurz vor dem rechten Strafraum-Eck Niklas Füllkrug im Zweikampf möchte den Ball so abschirmen. Der Gegenspieler ist hinter ihm und der fällt gefühlt irgendwie so wie so ein nasses Toastbrot. Also ich möchte dem guten Kollegen nicht zu nahe treten. Da kann er tausendmal besser Fußball spielen als ich. Aber es ist so ein bisschen symptomatisch für den Auftritt der Mannschaft insgesamt. Er hat da einen Foul gefordert, was überhaupt kein Foul war.
Er ist ja nicht der Einzige, der hier umfällt wie so ein Sack Reis, sondern die werden ja alle weggedrückt in diesen ganzen Aktionen. Das ist ja eigentlich genau das, was wir vorher gesagt haben, was hier passieren wird. Die werden eben auf den Sack gehen in jeder Situation. Und selbst wenn es nur um einen Einwurf geht, dann stehen die da so nah an dir dran, geben dir vielleicht nochmal einen mit, der wehtut, machen es einfach eklig, ohne dabei unfair zu sein. Und das kann offensichtlich niemand von Borussia Dortmund annehmen und auch Niklas Füllkrug nicht.
Prognose für die zweite Hälfte?
Ja, einfach nicht, also ganz ehrlich, einfach nicht untergehen. Da musst du jetzt wirklich aufpassen, dass du dir jetzt nicht noch ein drittes, viertes fängst und die Reise schon nach dem Hinspiel vorbei ist, sondern du musst irgendwie versuchen, noch glücklich da so ein Ding reinzunudeln, dass du dann im Rückspiel noch mit einem 1-0 dich in die Verlängerung retten kannst. Ich sehe gerade aufgrund dieser ersten Halbzeit keine Möglichkeit, hier noch von einem Unentschieden zu reden oder gar, dass sie es drehen. Da fehlt mir wenig die Fantasie für. Deswegen, wie gesagt, irgendwie nur einer reingurken und mit einem 1-2 hier nach Hause fahren.
Ja, das heißt alles, also das meint alles, hätte Lucien Favre gesagt. Diese Analyse relativ knallhart nach den ersten 45 Minuten. Wir machen die nächste Pause hier in unserem Reise-Podcast und gucken mal, ob das dann irgendwie noch ein bisschen was geworden ist nach dem Spiel. Bis sofort.
Boah, jetzt ist es vorbei, Kevin. Wir stehen hier vor dem Stadion. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass es ein überragendes Stadion ist? Ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall ein unfassbar intensives Fußballspiel. Wir stehen hier vor der Statue von Luis Aragonés, ein ganz großer in der Geschichte von Atletico Madrid. Und ihr seht, wir haben unsere Jacken an mittlerweile. Es ist auch ordentlich frisch geworden und das ist das passende Stichwort, weil Atleti, wir haben das ja in unserer Halbzeitanalyse schon gesagt, den BVB in der Anfangsphase ordentlich frisch gemacht hat. Aber in der zweiten Hälfte hat Madrid aus meiner Sicht einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob das bewusst war. Ich war auch eben auf der PK noch mit Diego Simeone, deswegen kann ich da gleich noch was zu sagen. Aber die haben sich zurückgezogen. Und irgendwann hat Borussia Dortmund dadurch ein bisschen Mut gefasst. Da frage ich mich, warum nicht früher?
Den Mut haben sie aber mit Beginn der zweiten Halbzeit gefasst. Also haben jetzt nicht im Unik abgewartet, bis Atletico, kurioserweise aus meiner Sicht, sich da zurückgezogen hat, sondern sie haben sie auch in diese Situation so ein bisschen gedrängt. Das gehört zur Wahrheit dazu. Borussia Dortmund hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt im zweiten Durchgang. Das war jetzt immer noch kein Fußball vom anderen Stern und sie haben auch Atletico nicht dominiert, aber sie haben sich dann zumindest dieses Tor verdient. Und das war ja das, was ich in der Halbzeit gesagt habe, sie müssen jetzt irgendwie so ein schmutziges Ding da reindrücken. Das war jetzt auch kein wunderbares Tor, ganz ehrlich. Da haben sie es dann aber noch vernünftig gemacht, irgendwie noch rübergekriegt von Brandt auf Haller und der hat dann irgendwie da reingehauen. Und so hast du jetzt eine Ausgangssituation, die in Ordnung ist. Ich war auch überrascht, dass Atletico es wirklich so gemacht hat, weil sie hatten Borussia Dortmund zu 100% im Griff. Ich glaube, Dortmund hätte sich auch nicht davon lösen können, wenn Atletico so weitergemacht hätte. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann eine Frage der Physis ist, dass sie es auch nicht mehr durchhalten können über so einen Zeitraum, weil es war natürlich unfassbar intensiv. Aber du kannst ja vielleicht die Lösung liefern.
Was heißt die Lösung liefern? Also erstmal kam Julian Brandt rein. Das hat natürlich ein bisschen was an der Statik des Spiels bei Borussia Dortmund geändert. Und was Diego Simeone auch gesagt hat in der PK, das fand ich ganz interessant, der BVB hat frische Spieler gebracht, das hat er sehr betont. Spieler, die auch im 1 gegen 1 gut sind. Jamie Bynoe-Gittens kam dann später ja auch noch rein. Er hatte jetzt nicht mehr so viel Einfluss auf das Spiel, aber er hat betont, der BVB hat noch Möglichkeiten von der Bank. Wenn man das Spiel jetzt so rückwirkend betrachtet, was wir ja gerade auch tun, muss man schon sagen, mit Brandt von Anfang an wäre wahrscheinlich die deutlich bessere Entscheidung gewesen. Ah, du guckst schon so ein bisschen so.
Ja, weil es ja trotzdem nicht die Probleme im Spielaufbau in der letzten Reihe irgendwie vertuscht hätte. Ne? Da haben sie halt mit dem Gegenpressing so enorme Probleme gehabt, dass sie sich nicht lösen konnten. Da hätte auch ein Julian Brandt in vorderer Reihe dann nichts gebracht, glaube ich. Er hätte das Spiel sicherlich verändert, ob es jetzt dazu geführt hätte, dass sie die erste Halbzeit dann auch deutlich besser gestaltet hätten, wage ich jetzt zu bezweifeln. Ich glaube, es war...
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben. An jedem ersten Donnerstag im Monat.
Einfach ein guter Moment, ihn dann zur Pause zu bringen mit einem belebenden Element, was auch Simeone und seine Mannschaft gefordert hat, nochmal umzudenken. Das war, glaube ich, das, auf was er dann gerade ansprechen wollte. Sie hatten plötzlich eine neue Aufgabe, um die sie sich kümmern mussten und das war nicht so leicht. Und man muss dann eben auch sagen, man hat zwei Totalausfälle bei Borussia Dortmund rausgenommen aus dem Spiel. Das war Felix Metscher und das war Niklas Füllkrug, der keinen Bein heute auf den Boden gekriegt hat hier. Ich glaube, 6 Ballkontakte bis zur Pause. Das ist unterdurchschnittlich schlecht. Und Sebastian Haller nach langer, langer Leidenszeit hat es heute richtig gut gemacht, finde ich. War physisch sehr stark vorne drin, hat die Bälle festgemacht, hat so dann auch Zeit geschafft für Borussia Dortmund und die Außenspieler danach zu rücken. Und das waren die Mittel, die man sehen wollte. Und dann kannst du auch gegen Atletico bestehen. Das hat dann die zweite Halbzeit gezeigt.
Ja, weil sie dann auch, ich habe das ja eben schon angedeutet, ein bisschen mutiger geworden sind. Und du hast gesagt, sie sind es mit Beginn des Seitenwechsels geworden. Und da waren dann auch ein paar gute Szenen dabei, was du eben auch gesagt hast. Sie haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Also es war insgesamt kein gutes Fußballspiel von Borussia Dortmund. Und ja, die zweite Halbzeit war in Ordnung. Auch da gab es aber defensive Böcke. Und tatsächlich muss man aus BVB-Sicht durchaus froh sein, dass man nicht ein drittes oder sogar noch ein viertes kassiert hat.
Ja, dann wäre Game Over gewesen, ne? Wenn der da von Samuel Lino reingeht, nach diesem Freistoß, oder war es eine Flanke aus dem Halbfeld, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wo Kobel dann noch abtaucht, den muss er natürlich über die Linie drücken, das weiß er auch selbst, dann wäre das Spiel vorbei gewesen aus Dortmunder Sicht und dann wäre wahrscheinlich auch die Reise in der Champions League vorbei gewesen. So hast du dir jetzt nochmal alle Türen offen gehalten, du hast dich da reingearbeitet, hast es dir dann am Ende auch verdient, dieses Tor zu machen und bist jetzt in einer Ausgangssituation, die vielleicht nicht optimal ist, aber sie ist auf jeden Fall noch so, dass du es schaffen kannst.
Samuel Lino haben wir in der Halbzeit schon angesprochen, weil ich fand, dass er ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht hat. Ist im Rückspiel gelb gesperrt.
Na, guck mal, dann hast du auf die Statistik geachtet. Bin ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr zu gekommen, weil auch alles ein bisschen trubelig bei uns. Können wir auch mal ganz offen mit umgehen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich die einzige Kritik mache und Dirk den Spielbericht. Dirk hatte dann leider eine kleine Magenverstimmung. Also es geht ihm wirklich nicht gut. Gute Besserung auf diesem Weg nochmal, falls du es dir anguckst. Habe ich dir aber heute schon auch dreimal gesagt. Das heißt, ich musste so ein bisschen für ihn mitarbeiten. Das war dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen viel auch. Habe dann versucht, meine Einzelkritik erstmal fertig zu kriegen und dann für ihn so ein paar Fakten zusammenzutragen. Wusste auch nicht, wann er wiederkommt. Musste sich dann auch kurz von der Medientribüne verabschieden. Aber er hat durchgehalten, er hat dann seinen Spielbericht auch noch abgeliefert. Also großer Einsatz von Dirk Krampe.
Ja, an der Stelle natürlich auch von mir gute Besserung. Ich habe es ja noch nicht gesagt, aber ich habe darauf geachtet, dass er die zweite Tüte nicht auch noch voll macht. Ne? Sagen wir es mal so. Ist natürlich wichtig, dass es ihm wieder gut geht. Das war dann durch Sebastian Haller, fand ich, schon auch nochmal eine Veränderung, weil er sich anders bewegt generell als Niklas Füllkrug, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass er die Bälle deutlich besser festmacht. Füllkrug ist ein absoluter Abschlussstürmer und ich finde, dass man heute wieder sehr eklatant gesehen hat, was passiert, wenn er nicht ins Spiel eingebunden ist. Du hast gesagt, 6 Ballkontakte bis zur Pause, hast du ihm 6 gegeben? Warst du so streng? Weil, wenn wir ehrlich sind, also wenn wir wirklich ehrlich sind, Kevin, war er heute kein Faktor, aber nicht zu sehen. Er hat auch keine Räume kreiert für seine Mitspieler, wo man da sagen könnte, okay, wenn er kein Tor selber schießt, aber er sich richtig bewegt, wo andere in Lücken stoßen können. All das hat es nicht gegeben. 5,5, hast du gegeben?
Es ist eine 5,5 geworden, ja, weil ich ihm dann trotzdem noch zugute halte, dass er versucht hat zu arbeiten. Also er hat sich schon in die Duelle geworfen, er hat sie zwar verloren, aber er ist hochgegangen, er ist hingegangen, er hat sich angeboten, nicht gut genug. Aber so ein bisschen war noch zu erkennen an Wille, fand ich. Deswegen dann 5-5. Aber ich kann mich daran erinnern, dass in diesem Podcast irgendjemand heute davon gesprochen hat, dass Sebastian Haller eine ganz gute Waffe sein könnte. Ohne mir da jetzt selbst auf die Schulter klopfen zu wollen. Weil er auch bei ihm immer fraglich ist, welches Leistungsniveau kann er gerade wirklich zeigen. Er hat heute gezeigt, ein gutes. Und er hat Borussia Dortmund unheimlich viel gebracht. Du hast es gesagt, er hat die Bälle gut festgemacht. Er war in den Luftduellen natürlich viel präsenter. Den Abschluss gesucht, ohne lange zu fackeln. Also es war ein richtig guter Auftritt. Dementsprechend hat er auch dann die beste Note bei uns bekommen von allen Dortmundern. Das ist eine 2,5 geworden. Und das macht dann auch Lust auf mehr und kann natürlich jetzt auch diesen Konkurrenzkampf im Sturm nochmal ganz neu anheizen. Mit so einem Spiel sammelst du natürlich auch Argumente für eine Startelf.
Das wollte ich nämlich fragen. Glaubst du, es wäre auch aus taktischen Gründen besser, dann mit Alea ins Rückspiel zu gehen, weil er A, dieses Erfolgserlebnis hat, weil er B, mehr Champions League oder internationale Erfahrung hat als Niklas Füllkrug, den ich irgendwie am Limit sehe gerade?
Und C, weil Niklas Füllkrug in einem unfassbaren Formtief steckt. Die Scorer haben ihn noch so ein bisschen im grünen Bereich behalten in den letzten Wochen und Monaten. Da sah es dann einigermaßen gut aus bei den Zahlen. Aber spielerisch hat man ja schon gemerkt, dass der Anpassungsprozess immer noch nicht so richtig gut abgeschlossen ist. Also er hat sich reingearbeitet in das System von Borussia Dortmund, keine Frage. Aber er ist nicht der klare Neuner, den man sich wünscht. Der trifft ohne Ende. Das unterscheidet dann Dortmund auch von anderen Top-Teams, das muss man ganz klar sagen. Und dementsprechend ist es jetzt die große Chance für Sebastian Haller. Und Stand jetzt, heute Abend, würde es mich schwer wundern, wenn er nicht gegen Gladbach am Samstag und dann auch gegen Atletico im Rückspiel auf dem Rasen steht, ab Minute 1.
Und dann auch wieder mit Brandt, weil du in einem Rückspiel mutiger auftreten musst, als das der BVB heute gerade in der Anfangsphase gemacht hat. Ich meine, dieses Tor verändert so unfassbar viel. Das hat Diego Simeone auch gerade nochmal in der PK gesagt. Der meinte, wir werden da leiden in Dortmund. Das ist eine andere Situation. Die treten in ihrem eigenen Stadion ganz, ganz anders auf. Und ich glaube, ja, ich will jetzt nicht davon sprechen, dass es eine magische Nacht braucht. Das wäre vielleicht bei einem Eintore-Rückstand ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht muss genau dieses Gefühl auch von den Tribünen erzeugt werden, von der Mannschaft dann natürlich auch aufgesogen werden, um dann tatsächlich ein Champions-League-Halbfinale einzuziehen, wo wir nach den ersten 45 Minuten nicht geträumt haben.
Ich bin mir sicher, dass Edin Terzic aus seinem Fehler lernen wird, obwohl ich ihm das gar nicht als Fehler richtig unterstellen wollen würde, weil ich glaube, die Herangehensweise mit diesem System war gut. Gegen Atletico, das hätte funktionieren können. Man muss einfach nur sagen, es war dann auch personenabhängig, dass Felix Metscher in diese Rolle halt einfach gar nicht reingefunden hat und dann krankt dein System natürlich an allen Ecken und Enden. Der Impuls mit Brandt war dann genau der richtige. Ich fand es mutig und gut, dass es dann auch in der Halbzeit gemacht hat und da jetzt nicht irgendwie noch Rücksicht genommen hat auf irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten, sondern dann auch knallhart durchgegriffen hat. Das muss dann auch die Konsequenz sein für die kommenden Spiele. Du musst die Leute auf dem Rasen haben, die am besten performen und das ist gerade deutlich mehr Julian Brandt als Felix Metscher. Das hat unterschiedliche Gründe, aber da kannst du keine Rücksicht drauf nehmen, wenn du diese Chance noch wahren willst, ins Halbfinale einzuziehen. Die ist nach wie vor da. Du sagst es im heimischen Stadion mit deinen Fans, mit deinem gewohnten Umfeld auch, was durchaus was bewirken kann. So wie das Wanda Metropolitano vielleicht heute auf Dortmunder Seite, dann auch der Signal Iduna Park mit den Spielern von Atletico Madrid. Das musst du nutzen, da musst du mit voller Vorfreude auch reingehen, mit voller Selbstbewusstsein und dann vollem Selbstbewusstsein und dann kann Borussia Dortmund das nach wie vor schaffen?
Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ja, da kommt die Kehrmaschine. Zwei, drei Sachen will ich aber noch kurz ansprechen, weil gleich fährt ja auch der Bus ins Journalistenhotel. Aber mein lieber Schwan, aber so viel Dreck haben wir hier gar nicht gemacht. Ich finde das interessant mit Metscher, weil wir da ja auch gesagt haben, er wird brauchen, bis er wieder reinfindet. Terzic war, was das angeht, tatsächlich mutig, weil er ihm jetzt schnell wieder das Vertrauen von Anfang an geschenkt hat. Ja, vielleicht ein bisschen zu mutig. Ich glaube dann, dass mit Julian Brandt, der spielerisch einfach noch besser ist, da eine gute Lösung ist. Ist es gefährlich? Weil ich habe das ja eben gerade auch gemacht. Ich habe das Spiel gegen Gladbach schon wieder übersprungen. Das ein bisschen so zu vergessen und alle reden dann nur über das Rückspiel?
Ja, weiß ich nicht. Habe ich ja gesagt, auch in der allerersten Schalte, die wir gemacht haben, ich sehe dieses Spiel nicht so als Problem. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, dass sie da dominieren werden, dass sie das Ding einfach runterspielen. Das musst du jetzt so mitnehmen in dieser Welle.
Das ist aber sehr, sehr zuversichtlich.
Ja, in dieser Welle von Euphorie und Vorfreude mit diesem unfassbar geilen Turnier, das du halt noch spielen darfst. Und da dürfte dann Gladbach keine Hürde für dich darstellen. Das musst du eigentlich mitnehmen als gute Probe, als letzten Testlauf für dann die große Bühne. Und ich glaube, das kann funktionieren. Ich weiß, dass da andere ein bisschen kritischer sind und skeptischer sind, was das angeht. Aber ich bin da nach wie vor zuversichtlich.
Du hast vor dem Spiel 2-1 getippt. Das war richtig nur für die falsche Mannschaft. Deswegen, ja, da arbeiten wir noch dran. Dann Würdest du heute aber sagen, der BVB packt es tatsächlich?
Sie haben es nach wie vor in der eigenen Hand und das ist das Wichtigste. Mit dem 0-2 hier raus hätte ich gesagt, keine Chance mehr. Das Tor war unfassbar wichtig. Du musst ein Tor schießen im heimischen Stadion, das kannst du immer schaffen. Und ich würde dann mitgehen, was gerade Edin Terzic gesagt hat, es wird nicht nur noch 90 Minuten geben, sondern es kann auch gut 120 geben und noch einen Elfmeterschießen. Wäre für mich persönlich auch mal ganz spannend, habe ich noch nie live mitgekriegt als Reporter. Würde ich durchaus mal gerne machen und kann man das auch gut vorstellen, dass Dortmund auch noch ein bisschen leidensfähig sein muss und die volle Distanz geht.
Ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Dann gibt es danach ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, den dann wahrscheinlich schon deutschen Meister. Also von daher, das werden noch ein paar knackige Wochen. Kevin, erstmal herzlichen Dank. Nicht vergessen, ja, wir haben ja noch dieses Angebot, das haben wir nämlich heute noch gar nicht erwähnt. Ihr könnt alle unsere Plus-Artikel lesen für 3 Monate und nur 3 Euro dafür bezahlen. Und ihr könnt uns gerne folgen auf den sozialen Kanälen, bei Twitter vor allem und auch bei Instagram unter @rnbvb. Kevin schwirrt bei Instagram rum unter @pinno_ und bei Twitter unter @kevinpinno. Ich auf beiden Plattformen unter @sascha_staat und nochmal der Blick zurück. Also ist schon geil. Hat Spaß gemacht, die Reise, muss man sagen.
Alles in allem hat Spaß gemacht.
Ja. Zumindest die zweite Halbzeit war dann deutlich besser als die erste. Deswegen können wir insgesamt, glaube ich, damit leben. Und es sind solide Voraussetzungen für Borussia Dortmund. Ich hoffe, euch hat der Reisepodcast Spaß gemacht. Es ist nicht ganz so leicht für uns, das hier alles auf die Kette zu kriegen. Einmal hatten wir kurze Tonprobleme und ich habe auch eben schon mal reingehört in die Aufnahme in der Halbzeit. Da war es tatsächlich verdammt laut in diesem Stadion. Nächste Woche wird es hoffentlich laut in Dortmund, da bin ich mir aber relativ sicher. Gute Nacht sozusagen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Tschüss aus Madrid.
Ciao.